Also das ist, kann vieles sein. Es kann das Baum des Lebens sein. In diesem Fall ist es ein Sündenbaum. Das ist ein bisschen schwer, aber ich denke, dass wir werden erkennen, dass es eine erleichternde, befreiende Botschaft sein wird. Also die Bibel hat drei verschiedene Ausdrücke, die wir auf Deutsch und auf Englisch mit Sünde oder mit Sünden ähnliche Wörter übersetzen. Und die spielen miteinander und bilden ein Gesamtbild von Sünde. Weil Sünde als solches ist ein Begriff, der manchmal schwer zu verstehen ist. Also lass mich die paar Worte erstmal draufschreiben. Schau mal, ob ich das richtig hinkriege. Wenn ich da bin, bin ich da. Schauen wir mal. Die Früchte, die Tatsünden, die sind auf Hebräisch beschrieben mit einem Wort, der Kata heißt. Der Baumstamm oder das, was die Früchte eigentlich in unserem Leben trägt, wird mit das Wort Pesha beschrieben. Und der Wurzel, aus dem der Baumstamm kommt, der die Früchte trägt, wird mit Avon beschrieben. Kata könnte man beschreiben als Tatsünde, als Verhaltenssünden. Das sind die Dinge, die wir einfach tun aus dem Baumstamm heraus. Das sind so die automatischen Früchte, unser verfallene Wesen und so weiter und so fort. Pesha ist ein Wort, der ziemlich klar begrenzt die Rebellion beschreibt. Die Rebellion ist mein Weg, ist der einzige Weg. Wir sagen auf Englisch, my way or the highway. Entweder du tust, wie ich es will, oder du gehst irgendwo anders hin. Und das sagen wir Gott sehr oft. Wir meinen, wir wissen es besser, auch wenn wir es nicht besser wissen, aber wir bestehen darauf, weil wir Recht haben müssen. Manche Leute müssen Recht haben, egal wie falsch sie liegen. Hauptsache ist Recht haben. Und das ist einfach Rebellion. Und aus dieser Rebellion heraus kommen diese Tatsünden. Aber diese Rebellion hat auch einen Grund. Und der Grund ist in diesem Wurzelball zu finden. Dieses Avon, das beschreibt eine Verderbtheit, eine Verdrehtheit. Das beschreibt eine korrupte DNA. Das ist ein uriges Ding, das liegt so im Wesen der Menschen, das ist der Wurzel der Gottlosigkeit. Das ist, könnte man sagen, eine Erbsünde. Vielleicht kann man diesen Begriff benutzen. Das ist eigentlich mit einem Wort zusammenzufassen, und zwar Stolz. Und ich möchte, dass wir ein bisschen anschauen, wo diese Dinge herkamen überhaupt. Wo kommt Avon her? Wo kommt diese Wurzel her, die uns so viel Schwierigkeiten bereitet? Und ich möchte dazu Hesekiel aufschlagen. Hesekiel 28 und ich lese ab Vers 11. Das ist ein Wort, der geschrieben ist über den König von Tyrus. Und hier heißt es, und das Herrn Wort geschah zu mir, du Menschenkind, stimm ein Klaglied an über den König von Tyrus und sprich zu ihm. So spricht Gott der Herr, du warst das Abbild der Vollkommenheit, volle Weisheit und über die Maßen schön. Im Eden warst du, im Garten Gottes, geschmückt mit Edelsteine jeder Art, mit Sarda, Topas, Diamant, Türkis, Onyx, Jaspis, Saphir, Malachit, Smaragd, von Gold war die Arbeit deiner Ohrringe und des Perlenschmucks, den du trugst, am Tag, als du geschaffen wurdest, wurden sie bereitet. Das ist ein erstaunlicher Detail eigentlich, dieses Bild. Mit wie viel Sorgfalt und Schönheit diese Wesen geschaffen wurde. Mit Gottes Liebe und Fürsorge und so schön gemacht, so schön gestaltet. Du warst ein glänzender, schirmender Cherub und auf den heiligen Berg hatte ich dich gesetzt. Ein Gott warst du, umwandeltest inmitten der feurigen Steine. Du warst ohne Tadel in deinem Tun von dem Tage an, als du geschaffen wurdest, bis an dir Missetat gefunden wurde. Dieses Wort Missetat ist das hebräische Wort Avon. Durch deinen großen Handeln wurdest du voll Frevels und hast dich versündigt. Da verstieß ich dich vom Berge Gottes und tilgte dich, du schirmende Cherub, hinweg aus der Mitte der feurigen Steine. Weil sich dein Herz erhob, dass du so schön warst und du deine Weisheit verdorben hast in all deinem Glanz. Darum habe ich dich zu Boden gestürzt und ein Schauspiel aus dir gemacht vor den Königen. Ich frage mich eigentlich immer noch manchmal, warum musste Gott das zulassen, dass unser freier Wille so weit reicht, dass wir uns gegen ihn entscheiden können. Dieses hat er auch seinen Engeln gegeben, als er sie erschaffen hatte. Das ist Gott so wichtig, dass wir ihn mit einer wahren Liebe, mit einer echten Liebe lieben, mit einen freien Willen lieben. So wichtig ist es ihm, dass er dieses Risiko einging und er wusste ganz genau, was passieren würde, aber er ging die Risiko ein und hat uns mit freiem Willen, er hat seine Kreatur, seine Schöpfung, seine geschaffene Wesen mit einem freien Willen versehen. Und so war diesen Cherub, wie sagen wir das? Cherub? Passt? Cherub? Er hat ihn so schön geschaffen. Er war einer dieser Erzengeln. Und bis an dem Tag, wo diese Verdorbenheit in ihm gefunden war, diesen Stolz sich entwickelte, aus irgendeiner Quelle hat er gemeint, jetzt will ich sein wie Gott. Jetzt will ich sein wie der Allmächtige. Warum soll er immer das Sagen haben? Ich will das Sagen haben. Ich denke, ich kenne einen Weg, der vielleicht noch besser ist als seins. Und diese Verderbtheit ist diese Avon, dieses mit Missetat übersetzt hier in diesem Fall. Diese Verderbtheit ist das Gleiche, die wir in uns finden. Dieser Stolz, wo wir meinen, es besser zu wissen. Die Bibel ist uns irgendwie zu streng, irgendwie ein bisschen unverständlich und die Leute um uns herum, die machen es immer noch schlimmer. Genauso wie die Juden das gemacht haben. Gott hat ihnen nur 10 Gebote gegeben. Jetzt im Talmud haben wir 2600 und irgendetwas Regelungen und so weiter. Alles ist tot geregelt und jeder muss sich da jetzt unter diesen schweren Last des Gesetzes fügen, der sowieso nicht zur Gerechtigkeit führt. Wir sind frei in Christus. Halleluja. Jetzt können wir machen, was wir wollen. Endlich mal, jetzt kann ich machen, was ich mag. So ist es nicht genau, aber Jesus sagt, kommt zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, und hier bei mir findet ihr Ruhe, weil ich sanftmütig und demütig bin. Nehmt mein Last auf euch, denn meine Last ist leicht. Aber es ist ein Last. Es ist nicht, dass wir jetzt uns losreißen können von allem, und das machen, was wir wollen. Wir sind Sklaven der Gerechtigkeit geworden, aber frei von der Sünde. Es gibt eine Freiheit, ist nur eine Freiheit innerhalb definierter Grenzen. Freiheit ohne definierte Grenzen ist Anarchie. Es artet aus und da weiß niemand mehr Bescheid und es ist total Konfusione. Und niemand hält es mehr aus. Nun haben wir also diesen Sündenbaum, mit dem wir zu tun haben, dieses Avon. Und aus dem Avon, aus diesem Stolz, wächst unsere Rebellion. Wir meinen es besser zu wissen und dann werden wir befestigt in unserer Überzeugung über uns selber, unsere eigene Klugheit, Weisheit, Schönheit und was weiß ich auch. Und daraus entstehen die schöne Früchte. Nun hat Gott irgendeinen Weg damit umzugehen. Und ich denke, das sollen wir anschauen. Wir wollen ja irgendwo hin. Also lass uns mal 2. Mose aufschlagen. Und wir fangen an 2. Mose 34 und ich lese die Verse 6 und 7. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber, der ging vor Mose vorüber. Also Mose hat die 2 Tafeln genommen und ist wieder raufgegangen. Ich denke, das ist nachdem er die ersten 2 Tafeln gekriegt hat, ist runtergekommen und das Volk Israel haben ihren goldenen Kalb gemacht. Die waren mittendrin, die waren voll dabei, diesen Baum auszuleben. Mose hat die Gesetzestafel runtergeschmissen, zerschmettert und jetzt sagt ihm Gott, okay, jetzt hau du jetzt ein paar Tafel aus dem Stein. Jetzt hast du meine kaputt gemacht, jetzt mach dir deinen eigenen und ich schreibe aber noch drauf, bring sie dann mal mit. Und dann musste sie auf den Berg ganz rauftragen und dann ging es weiter. Und dann kam Gott und ging ihm vorüber und sagte und rief aus, Herr, Herr, Gott barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue, der da tausende Gnade bewahrt und vergibt Missetat, Übertretung und Sünde. Aber ungestraft lässt er niemand, sondern sucht die Missetat der Väter heim an Kindern und Kindeskindern bis ins 3. und 4. Glied. Er beschreibt alle Teile des Baums. Er sagt, er vergibt Missetat. Das heißt, er kommt hier direkt an den Wurzeln und er sagt, das vergebe ich. Das bringe ich in Ordnung oder auf jeden Fall in diesem Falle sagte ich deck das zu mit meiner Gnade, mit meiner Barmherzigkeit. Es ist zunächst einmal so, dass er es nur zudecken kann. Es kommt aber besser. Missetat, die Übertretungen, das Pescha, das werde ich auch vergeben. Und der Sünde und die Sünden, die ihr macht, das Chata, das vergebe ich auch. Ich bin so groß, sagt der Herr, dass ich das decken kann. Das mache ich für euch, mein auserwähltes Volk. Was ist denn nun diese Missetat? Können wir das ein bisschen besser definieren, dass wir irgendwie damit identifizieren können, dass wir sagen können, ja, wo bin ich denn? Ich denke, Gott ist praktisch. Er will, dass wir so weit kommen, dass wir uns identifizieren können, wo wir sind. Das ist die Überführung des Heiligen Geistes. Nicht zum Verdammen, Amen, sondern um zur Buße zu führen, um zur Heilung zu führen und Befreiung zu führen. Lass uns ein paar Kapitel zurückblättern und uns 2. Mose 20 anschauen. 2. Mose 20, 4, da heißt es, du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene sie nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die Missetat der Väter heimsucht, bis ins 3. und 4. Glied an den Kindern derer, die mich hassen. Aber Barmherzigkeit erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Die Missetat, der hier definiert ist, ist, dass man sich andere Götter macht. Dass man den Augen von Gott hinweg wendet und anfängt, andere Sachen an seine Stelle zu setzen. Das ist auch genau das, was Satan immer wieder versucht. Er stellt sich da als eine alternative Gott. Er will, oh, danke dir, das ist lieb. Als eine alternative Gott. Er sucht die Anbetung für sich und tut alles, was er kann, um unsere Augen abzulenken von dem wahren Gott, von dem einen wahren Gott, der Schöpfer aller Dinge. Sei es in einem Abbildnis, sei es in einen Rockstar, sei es in einen Supermodell, sei es in irgendeinem Ding, wo wir sagen, oh, das ist mein Bild, das ist mein Idol, das ist das, was ich sein will, das ist das, was ich nachfolgen will. Oh, ich werde so gerne jetzt Chef von VW, ich werde so gerne, ich hätte das und das und diese Yacht und diese Villa und so. Das sind alle Abbilder, das sind allen Götzen, das sind allen Dingen. Wenn Satan uns so weit bringen kann, dass wir solche Sachen nachjagen, dann hat er geschafft, dass wir uns andere Götter gemacht haben. Also wir auch als Christen müssen darauf bedacht sein, dass wir diese Gefahr ausgesetzt sind, genauso wie jeder andere. Gute Nachricht ist, dass er sagt hier, ich lese dir Vers 5 noch einmal, bete sie nicht an und diene ihnen nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die Missetat der Väter heimsucht bis ins dritte und vierte Glied an den Kindern derer, die mich hassen. Die mich hassen ist auch ein interessantes Wort. Auf Englisch heißt es, those who hold me in contempt. Die, die mich missachten oder verachten. Die mich hassen. Aber Barmherzigkeit erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Um das zu befestigen, diese ganze Gedanke von diesem Sündenbaum, möchte ich gerne einen Psalm betrachten, und zwar Psalm 32. Und ich lese die Verse 1 bis 10. Also Psalm 32, wenn du deine Bibel dabei hast. Wohl dem, der die Übertretungen vergeben sind, dem die Sünden bedeckt ist. Wohl den Menschen, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet, in dessen Geist kein Trug ist. Da haben wir auch gleich alle drei Wörter. Erstens mal haben wir gesegnet, wohl dem, der die Übertretung vergeben ist. Das ist das Wort Pescha. Elbefelder heißt Missetat. Hat jemand in Lutherbibel dabei? Schlachter ist Übertretung, okay, gut. Und vergeben sind denen, die Sünde bedeckt ist. Wie heißt das in der Elberfelder? Okay. In 1 habe ich wohl dem, der die Übertretungen vergeben sind, dem die Sünde bedeckt ist. Und dann in 2 wohl den Menschen, der die Herden Schuld nicht zurechnet, in dessen Geist kein Trug ist. In den Hebräischen sind die Worte erstens mal für die Übertretung. Im ersten Vers ist das Wort Pescha verwendet. Die Sünde bedeckt ist, ist das Chata. Und in dem den Schuld nicht umrechnet, das ist Missetat, ist Avon. Das heißt, hier in diesem einen Psalm, diesen ersten paar Versen, haben wir diesen gesamten Baum wieder. Und was für mich interessant und wichtig ist, ist, dass wir damit eine ziemlich gute Definition, ich weiß nicht, ob das ganz ausführlich ist, ob es nicht andere Wörter gibt, aber diese drei, die geben uns ein sehr gutes Bild, ein Bild, womit wir was anfangen können. Wir haben diese Wurzel, wir haben den Baum und wir haben die Resultate des Gesamten, die Früchte, dass unsere Tatsünden sind. Es geht weiter in diesem Psalm und ich lese einfach weiter, denn als ich es wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine durch mein tägliches Klagen. Denn deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir, dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürre wird. Darum bekannte ich dir meine Sünden. Ich denke, das kam auch gestern Abend rüber, dass wenn wir in Sünde sind oder wenn wir es zulassen, dann die Sünden, die wir begehen, trennen uns von Gott. Dann ist diese Trockenheit da. Dann ist das Gefühl da, wir sind sehr weit vom Herrn entfernt. Und diese Sünden sind nicht nur die großen Sünden, sondern nicht nur Ehebruch, nicht nur diese ganz, ganz offensichtliche Dinge. Das sind die kleinen Dinge. Das sind das Neid, das sich ärgern, das Zwiespalt und Zwietracht und solche Dinge, das sind die Dinge, die unsere Beziehung zu Jesus fressen. Das sind die kleinen Füchse im Weinberg. Und die verderben langsam über Zeit manchmal. Es ist nicht von heute auf morgen, dass sowas passiert. Es ist fast diesen Zyklus, den wir immer wieder mit dem Volk Israel erkennen. Es geht ihnen gut, sie werden gerade durch irgendjemand befreit oder so von ihren Feinden. Gott hat gewirkt. Und so langsam, es geht ihnen so gut, dass sie langsam vergessen, woher ihr Segen kommt. Bis hin zu Verderbtheit, bis hin zu Götzendienst, bis hin zu Verachtung des Gesetzes und Verachtung des Herrn, Verachtung des Tempels und Ich meine, du kannst es überall, lies einfach den Alten Testament und du siehst diesen Zyklus, der immer, immer wieder passiert. Es kommt nicht heute auf morgen. Es dauert manchmal eine ganze Generation, manchmal zwei Generationen, bis die Menschen wieder vergessen, woher ihr Segen kommt. Das Zyklus in unserem Leben als Christen ist aber manchmal etwas schneller, weil Gott hat irgendwas vor mit uns. Er gibt uns nicht die Freiheit, für Generationen einfach so blind durch die Gegend zu steuern, sondern er sagt, nein, mein Kind, ich habe einen Plan mit deinem Leben. Ich brauche dich. Ich will, dass du jetzt mal aufwächst. Deswegen habe ich dir meinen Heiligen Geist gegeben, dass du nicht als Waisen zurückgelassen bist, sondern er ist immer bei dir, der spricht immer mit dir. Und auch wenn du nicht hören willst, irgendwann mal rennst du gegen die Wand und dann hörst du wieder. Und so die Erkenntnis dieser Sünde, wir finden uns dann in dieser Trockenheit, wir finden uns in dieser Bedürftigkeit, wir finden, dass wir ein Verlangen haben nach Gott, wissen nicht recht, wie wir wieder zurückkommen. Ach Herr, ich bin jetzt schon so weit, was willst du jetzt noch mit mir? Das ist eine ganz typische Taktik des Feindes, uns so zu entmutigen, dass wir meinen, naja, der mag mich sowieso nicht mehr, was kann er dann mit mir anfangen? Aber David geht weiter hier und sagt, darum, in Vers 5, darum bekannte ich dir meine Sünde und meine Schuld verhehlte ich nicht. Er fand sich so am Fuß des Kreuzes sozusagen. Ich sprach, ich will den Herrn meine Übertretungen bekennen. Da vergabst du mir die Schuld meiner Sünde. Deshalb werden alle Heiligen zu dir beten zur Zeit der Angst. Darum, wenn große Wasserfluten kommen, werden sie nicht an sie gelangen. Du bist mein Schirm, du wirst mich vor Angst behüten, dass ich errettet gar fröhlich rühmen kann. Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Das ist jetzt Gott, der zu ihm widerspricht. Er kommt und sagt, Herr, ich bekenne dir meine Schuld. Und mit der Bekenntnis wurden seine Augen geöffnet und sagt, oh Herr, du schützt mich vor allen Gefahren. Ich bin irgendwie verborgen in dir. Und es kommt sofort. Es kommt nicht erstmal bekennen und dann ein paar Jahre warten und dann allmählich kommt Gott und sagt, okay, jetzt hast du genug gelitten, jetzt kann ich wieder mit dir reden. Sondern Gott offenbart ihm sofort seine Liebe, seinen Schutz, seine Fürsorge, seine Zuneigung. Und dann sagt er zu David, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Seid nicht wie Rosse und Maultiere, die ohne Verstand sind, denen man Zaum und Gebiss anlegen muss. Sie werden sonst nicht zu dir kommen. Wer fühlt sich wie ein Ross oder Maultier? Also ich muss sagen, manchmal sage ich, oh Gott, es tut mir leid, dass du so mit mir ringen musst. Kann ich nicht einfach hören und das tun, was du sagst? Es wäre so viel einfacher. Aber da, ohne es zu wollen, stellen wir uns einfach bockig dar. Pesha, ein bisschen Rebellion. Mag ich nicht. Nein, ich habe doch recht. Der Gottlose hat viel Plage. Wer aber auf den Herrn hofft, den wird die Güte umfangen. Freut euch des Herrn und seid fröhlich, ihr Gerechten, und jauchzet, all ihr Frommen. Halleluja. Also wir haben noch etwas, der hier hingehört. Und schau mal, ob ich das überhaupt so malen kann, dass man es erkennt. Das Kreuz durchdringt diesen gesamten Baum. Das Kreuz durchdringt diese Wurzel, diese Avon. Und dazu möchte ich gerne Jesaja aufschlagen. Jesaja 53. Jesaja, ich spiele nur ein bisschen mit euch. Ich denke, das nächste Mal, wo ich da bin, bis ihr mich noch einmal einlädt, habt ihr eure Bibeln auswendig gelernt und sagen, jetzt kriegt er mich nicht mehr. Okay, Jesaja 53 und ich lese 4 bis 6. Fürwahr, 53, Jesaja 53, Abvers 4. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartet wäre. Aber er ist um unsere Missetaten willen verwundet und um unsere Sünden willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Es geschah irgendetwas ganz Wunderbares am Kreuz von Golgatha. Dieser Tausch, die passiert ist, die Derek Prince so gut beschreibt, ist eine wunderbare Sache. Aber es war irgendetwas Uriges dabei. Es war irgendetwas, der in die Ewigkeit oder aus der Ewigkeit herauskam, in die Zeit hinein. Aber das von Anfang an bis zum Ende seine Auswirkung hatte. Und das ist es, dieses Avon, dieses Zerbrechen des göttlichen DNA, diese Verderbtheit, der alles so ein bisschen krumm gemacht hatte, wurde durch das Kreuz wieder in Ordnung gebracht. Das heißt, deswegen sagt es ja in der Schrift, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Siehe, alles ist neu geworden. Dieses Neuwerden hat mit Avon zu tun. Es hat mit diesem Wurzel zu tun. Wir sind jetzt in einer Situation, wo wir nicht mehr von dieser verdrehte, verdorbene Wurzel geprägt sind, sondern von einer bereinigte, wiederhergestellte Wurzel durch das Kreuz von Jesus Christus, durch das, was er für uns getan hat. Er hat uns neu gemacht. Wir sind wiedergeboren. Wir sind zu neuen Menschen geworden. Die Frage ist, warum wir noch diesen alte Leiche mit uns rumschleppen. Wenn wir neu geworden sind und das Alte vergangen ist, warum schleppen wir ihm immer so gerne mit? Als ob wir nicht ganz loskommen. Die Früchte der Sünde, ich meine, dieses Bild kannst du durch das ganze Bahn, ich meine, unsere Rebellion, warum denn? Warum sind wir so rebellisch noch? Warum liegt es uns manchmal schwer oder ist es für uns schwer, einfach gehorsam zu sein? Warum haben wir das Gefühl, dass wir eingeschränkt werden durch das, was Jesus uns sagt? Das sind die Reste dieser alten Natur, der eigentlich tot ist, aber versucht immer noch zu machen, als ob er lebendig wäre. Die Frage ist, hast du ihn sterben lassen oder nicht? Hast du deinen alten Mensch sterben lassen? Hast du ihn kreuzigen lassen? Ich bin mit Jesus gekreuzigt, dennoch lebe ich. Aber nun nicht ich, sondern Jesus lebt in mir. Und das Leben, das ich jetzt lebe, ist auch aus dem Glauben an ihn, der mich liebt und sich für mich gab. Wenn das so ist, und ich denke, das ist unser Prozess in diesem Leben, wenn das so ist, dann habe ich eine Möglichkeit als wiedergeborenen Mensch, die ich vorher nicht hatte, auf Gott so zu reagieren, wie er es will. Ich habe die Möglichkeit, auf Gott zu reagieren mit einer Sicherheit, dass er mir durch alles trägt. Ich kann über meinen eigenen Egoismus schauen. Ich kann über meinen eigenen Stolz schauen, ich kann über meine Gefühle von Machoism oder so, dass das, was mich in diese Welt irgendwas wert gibt oder in den Augen meiner Mitmenschen, in den Augen meiner Arbeitgeber oder was weiß ich, wir sind so davon geprägt, so davon beeinflusst, was andere Leute über uns denken. Es ist teilweise auch richtig so. Aber teilweise ist es eine Bindung, die uns hindert oder daran hindert, auf Gott zuzugehen. Wir haben die Möglichkeit, ich weiß nicht, wie viele sind hier, die in der ersten Generation in eurer Familie Christen sind. Darf ich mal sehen? Die Eltern waren nicht gläubig, Oder die Vorfahren waren nicht gläubig. Amen, es sind schon einige. Andere sind da, die vielleicht auf mehr, aus mehreren Generationen kommen. Aber in die Generation, wo wir uns befinden, egal ob aus einer Gläubige zu Hause oder nicht, wir haben alle das Problem, dass unsere Vorfahren gesündigt haben. Und aus dieser Vorfahrenschuld, wenn ich das sage, haben wir das Versprechen Gottes, dass 4 oder 5 Generationen, da geht's ein bisschen zur Sache. Die aber, wenn wir jetzt durch Jesus Christus dieses Ding durchkreuzen, dann haben wir die Möglichkeit, in diese Generation das Blatt zu wenden. Das heißt, diese Flüche sind jetzt gebrochen. Mit unserer Generation geht es dann in die Tausende von Generationen, die gesegnet sind von denen, die Gott lieben. Es ist eine Wende, eine mächtige Wende, der so Ewigkeitscharakter hat. Einen Charakter hat, der so stark ist und so mächtig ist, dass es von nun an eine totale Veränderung gibt in die Generationen, meine Generation und die, die nach mir kommen. Ich habe vielleicht noch mit einiges zu kämpfen. Ich muss vielleicht noch einige Flüche brechen. Ich muss einen Stand einnehmen. Vielleicht habe ich mehr zu kämpfen, als meine Kinder zu kämpfen haben werden. Das weiß ich nicht genau, wie ich das definieren kann, ob ich das definieren kann. Aber auf jeden Fall weiß ich, dass jetzt ist der Schnitt. Jetzt ist was Neues da. Aus Gottes Sicht hat er alles gemacht. Er hat uns alles gegeben durch Jesus Christus. Er hat diesen Baum zerschlagen. Wenn wir uns in dem Bereich des alten Baums, dieses Sündenbaum bewegen, dann bewegen wir uns auf einen Grund, in einem Bereich, wo wir eigentlich gar nicht mehr passen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber nachdem ich Jesus angenommen habe, dann konnte ich nicht mehr gut sündigen. Ich war keine gute Sünder mehr. Es ging mir dermaßen schlecht dabei, schlechtes Gewissen. Ich konnte es einfach nicht mehr. Ich weiß nicht, ob es euch so ähnlich geht. Aber du bist kein guter Sünder mehr, weil du eigentlich keine Sünder mehr bist. Du bist eine wiedergeborene, erlöste, errettete, geheiligte Mensch. Etwas Neues ist geschehen. Du bist eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Du wirst nie mehr zurückgehen können. Nie mehr in deine alte Welt zurück. Nie mehr in deine alte Gewohnheiten zurück. Also, wenn du wüsstest, was für eine wunderschöne neue Welt vor dir steht, würdest du auch überhaupt kein Verlangen mehr danach haben. Weißt du, deine alte Welt, wir sehen es normalerweise so, also die alte Welt von Drogen, Sex und Rock'n'Roll. Rock'n'Roll ist keine Sünde, bitte. Oder nicht immer. Ich bin selber alter Rock'n'Roller. Und die Musik liebe ich. Es ist nicht unbedingt eine Sünde, je nachdem, was du draus machst. Aber die unsere alte Welt besteht als viel mehr als nur diese große offensichtliche Sünden. Unsere alte Welt hat mit unserer gesamten Gedankenwelt zu tun. Joyce Meyer hat ein Buch geschrieben, The Battlefield of the Mind, also der Schlachtfeld der Sinne. Und da spielt das Ganze ab. Diese Schlachtfeld der Sinne ist dort, wo unsere Gedankenwelt uns prägt. Und dort finden unsere Reaktionen zunächst einmal statt. Bevor wir jemanden ins Gesicht schlagen, haben wir bereits hier im Gedanken irgendwas aufgebaut, dass das erlaubt. Und dort sind wir neu geworden. Dort haben wir die Möglichkeit, anders zu reagieren, anders zu denken, anders zu empfangen. Und das ist für mich die große Herausforderung. Das prägt mich so sehr, dass es für mich wichtiger als alles anders, dass wir mal zu dem Gewissheit kommen, dass wir tatsächlich neu sind. Und es ist nicht leicht. Es ist nicht leicht für mich. Es ist bestimmt auch nicht leicht für dich. Aber es ist eine Möglichkeit, dass wir gegeben sind von Gott, dass wenn irgendwas auf uns zukommt, können wir es entweder als Anstoß nehmen oder wir können es als Instruction, als irgendeine korrigierende Zugang, wenn ich das sehr sanft ausdrücken darf, irgendeine korrigierende Zugang, der mich zum Beispiel zeigt, okay, da ist irgendwas in mir, der falsch reagiert, irgendwas in mir, das anderen dazu bringt, auf mich falsch zu reagieren, oder irgendwie, ich habe irgendwie diese Reaktion hervorgebracht. Denn wenn es mal ein Problem ist, dann bist du immer 50% des Problems. Ich habe noch keine Situation gesehen, wo der eine oder der andere nichts mit dem Problem zu tun hat. Kann mal sein, aber es nicht sehr oft. Also ich kann anders reagieren, weil dieser Sündenbaum durchdrungen ist durch das Kreuz. Es ist nicht nur durchdrungen, es ist vernichtet worden. Diese DNA, diese verderbte DNA, ist wiederhergestellt worden. Es ist nicht mehr verdreht, es ist nicht mehr verdorben. Jetzt habe ich ein klares Verhältnis zu meinem Vater im Himmel wieder. Das ist wiederhergestellt worden. Es ist keine Frage, werde ich das überwinden oder nicht? Wie kann ich da raus aus dem Schlamassel? Du bist schon raus aus dem Schlamassel. Du musst es nur wahrnehmen und du musst dementsprechend auch leben. Ich möchte gerne den Charakter Gottes ein bisschen anschauen. Lass uns mal 4. Mose aufschlagen. In 4. Mose 14, die Verse 18 bis 24, da heißt es, der Herr ist geduldig und von großer Barmherzigkeit und vergibt Missetat und Übertretung, aber er lässt niemand ungestraft, sondern sucht heim die Missetat der Väter an den Kindern bis ins 3. und 4. Glied. Die Szene ist, die Kundschafter sind ins verheißene Land gegangen, sind wieder zurückgekommen und die hatten alle Angst, oh, die sind Giganten, wir sind wie Heuschrecken vor deren Augen, wir werden das Land nie einnehmen, nur Kaleb und Joshua waren andere Meinung. Und das ist jetzt die Situation. So vergibt nun die Missetat. Mose bittet Gott drum, er erinnert ihm daran, dass er geduldig ist und so weiter und das alles vergibt. So vergib nun die Missetat deines Volkes nach deiner großen Barmherzigkeit, wie du auch diesem Volk vergeben hast von Ägypten an bis hierher. Und der Herr sprach, ich habe vergeben, wie du es erbeten hast. Toll. Aber so wahr ich lebe und alle Welt der Herrlichkeit des Herrn voll werden soll, alle die Männer, die meine Herrlichkeit und meine Zeichen gesehen haben, die ich getan habe in Ägypten und in der Wüste, und mich nun 10-mal versucht und meine Stimme nicht gehorcht haben, von denen soll keine das Land sehen, das ich ihren Vätern zu geben geschworen habe. Auch keine soll es sehen, der mich gelästert oder verachtet hat. Nur meinen Knecht Kaleb, weil ein anderer Geist in ihm ist und er mir treu nachgefolgt ist, dem will ich in das Land bringen, in das er gekommen ist, und seine Nachkommen sollen es einnehmen. Also Gott hat vergeben, aber dann sagt er, aber es gibt eine Art, Gott irgendwie zu verachten, und er lässt nicht mit ihm spielen, mit sich spielen. Er ist Gott. Er ist Gott. Und ich denke, nach der Kaffeepause werden wir da ein bisschen tiefer reingehen. Ich mache euch nicht absichtlich Angst in diesem Moment, aber vielleicht ist es gar nicht so schlecht. Er sagt, wer mich verachtet, der wird nicht in das verheißene Land. Ich gebe meinen Geheimnissen, meine Schätze nicht jeden Preis. Die, die mich verachten, die können lange drauf warten. Aber die, die mich lieben, denen will ich alles schenken.